Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Lieber Sören, schön dich zu sehen. Ich begrüße dich.
Hallo Philipp, zurück in Deutschland. Weg aus Thailand.
Ich freue mich richtig, dass es jetzt wieder so richtig in die Vollen geht mit dem Podcast. Eine Aufnahme jagt hier die andere und ich bin,
absolut.
Bin richtig heiß aufs Jahr 2022, muss ich sagen.
Ja, voller Vorfreude. Geht mir genauso. Der Jahreswechsel war spannend, aber das ist tatsächlich so einmal gefühlt Reset gedrückt und jetzt starten wir wieder richtig durch.
Ja, und wie es so ist bei Passierte Kost, wir starten weiter durch mit einem Interviewgast, auch heute. Da haben wir uns jemand ganz Besonderen geangelt. Deutschland und die Digitalisierung. Wenn man das hört, dann denkt man oft nicht, dass das zusammenpasst. Obwohl beides mit D wie Dora geschrieben wird. Wenn man dann noch den Begriff Gesundheitswesen dazu nimmt, dann mag man fast schon weghören. Dabei ist sie so wichtig, die Digitalisierung, gerade im Gesundheitswesen. Daten zu erfassen, zu verarbeiten und aus ihnen zu lernen, führt nicht nur dazu, dass bürokratischer Nonsensaufwand abnimmt und gegebenenfalls Zeit und Ressourcen für wichtigere Dinge zur Verfügung stehen, sondern im Idealfall führt sie zu mehr Zeit am und für den Patienten, zu klinikübergreifendem Wissensmanagement, neuen medizinischen Erkenntnissen oder einfach nur zum Überstundenabbau. Digitalisierung im Gesundheitswesen, vielleicht ist sie näher an uns dran, als man denkt. Es geht eben nicht nur um Software, die eure Rezepte und Krankenscheine ausspuckt. Sie ist viel mehr, viel, viel mehr. E-Rezept, elektronische Patientenakte, sichere Kommunikationsmittel, Online-Sprechstunde und. Einige werden mit Sicherheit schon mal mit dem Begriff Telematik-Infrastruktur in Berührung gekommen sein. Und auch wenn das sehr abstrakt klingt, trifft die Telematik-Infrastruktur uns alle. Und vielleicht ist sie einfacher zu erklären, als man denkt. Und genau das werden wir heute herausfinden. Wir begrüßen Lars Gottwald als Gast bei Passierte Kost. Hallo Lars.
Hallo Philipp.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir, lieber Lars.
Sören, auch vielen Dank an dich für die Einladung, dass ich heute zu dem spannenden Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen hier mit euch reden kann.
Lars, wir starten standardgemäß für unseren Podcast doch ganz einfach. Stell dich doch bitte selbst einmal vor.
Ja, ganz einfach. Einfache Frage, einfache Antwort. Mein Name ist Lars Gottwald. Lars, ganz kurz. Bin hier in der Gematik verantwortlich für die fachliche Entwicklung und Weiterentwicklung von Anwendungen für die Gesundheitsversorgung. Bin jetzt seit 13 Jahren in der Gematik tätig, habe bis vor 3 Jahren eine Abteilung geleitet, die nannte sich Projektmanagement, also den Aufbau der Telematik-Infrastruktur und habe dann vor 2 Jahren ein Team übernommen, das nennt sich Business Teams. Auch das klingt total sperrig. Was machen wir? Mein Team und ich sind verantwortlich, wie gesagt, für die fachliche Entwicklung von Anwendungen. Wir sind die Kollegen, die hier im kontinuierlichen Dialog sind mit den, ich nenne es immer die Leibhaftigen in der Gesundheitsversorgung, die an der Basis arbeiten, um hier wirklich zu verstehen, was sind die Probleme, was sind die Bedarfe, um Digitalisierung zu ermöglichen entlang der Bedarfe mit dem wirklichen Mehrwert, wo die Nutzer nachher sagen und auch die, also Nutzer im Sinne von Menschen im Gesundheitswesen, die dort arbeiten, aber auch die Versicherten und Patienten, ja, hier ist für mich ein Mehrwert erkennbar.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist jetzt mittlerweile seit 13 Jahren bei der Gematik. Wie landet man denn bei der Gematik, beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann 6-7 Jahre in einer großen IT-Beratung gearbeitet als IT-Projektleiter, hier aber noch im Finanzsektor, wie so der klassische Weg ist, habe den Schreibtisch gewechselt. Bin dann bei einem Automobilbauer im süddeutschen Raum gewesen, habe auch hier IT-Projekte geleitet. Ich komme privat hier aus dem Raum Berlin-Brandenburg und habe dann einfach mit meiner Partnerin zusammen gesagt, nach circa 10 Jahren in München, okay, das war eine schöne Zeit, war eine lehrreiche Zeit für uns, aber es hat uns hier wieder in die Region gezogen. Und für mich war dann einfach die Frage, was willst du machen? Und da stellt man sich ja die Frage, welche Aufgabe sucht man sich? Und da fand ich für mich selber das Gesundheitswesen und die Gematik ganz spannend. Alleine mit dem Thema Dinge für über 80 Millionen in Deutschland lebende Bürger zu ermöglichen. Und das ist einfach das Thema, was mich antreibt, Gesundheitsversorgung zu verbessern für die Menschen in Deutschland. Muss auch ganz klar sagen, diese einfache Zahl über 80 Millionen Bürger hier in Deutschland, das macht mich auch demütig im Sinne von, das ist eine Aufgabe, wo wir mit Augenmaß rangehen müssen, wo wirklich viel Dialog notwendig ist, damit wir hier gemeinsam gut vorankommen.
Hast du schön ausgedrückt. Also ich glaube, das ist äußerst wichtig. Das geht mit Sicherheit vielen in der IT-Branche vielleicht auch nicht so, kann man sagen. Oder vielleicht sollten sich das ein oder andere mal bewusst machen. Man sitzt ja oft an seinem Schreibtisch in seiner Bubble und schraubt an irgendwelchen IT-Lösungen, ohne sich im Detail darüber Gedanken zu machen, wie viel Menschen trifft das, was ich mir hier ausdenke. Finde ich gut, dass das einer deiner ersten Sätze ist, dass du mit einem Stück Demut daran gehst. Das ist klang gut, ja.
Was findest du besonders spannend an deiner jetzigen Tätigkeit?
Also das Schöne ist der Dialog, wirklich der Dialog mit den Menschen im Gesundheitswesen. Der Sören hat es eingangs oder Philipp schon gesagt, vor welchen Herausforderungen wir eigentlich stehen in Gesundheitsversorgung. Ich hatte mal im letzten Jahr ein Gespräch mit einem Geschäftsführer einer großen Agentur, einer Beratung hier. Der hat mir eigentlich ein schönes Bild gegeben. Geh mal einen Schritt zurück, sagt er, Lars. Schau mal auf die, am Beispiel niedergelassene Arztpraxis im Jahr 1970 und schau mal auf die niedergelassene Arztpraxis im Jahr 2020 und stell dir mal vor, wie die Leute da arbeiten. Und wenn man da mal genau raufguckt, da hat sich eigentlich wenig bis gar nichts geändert. Der Patient, der Versicherte, geht weiterhin zu seinem niedergelassenen Arzt. Die Abläufe sind weiterhin ähnlich, die Daten werden per Post oder per Fax geliefert. Also da ist wenig Veränderung drin. Und ich glaube, das Gesundheitswesen steht vor so einem kompletten Wandel. Also wir haben aktuell in Deutschland ein Gesundheitssystem. Wir gehen ja alle zum Arzt, wenn wir krank sind. Also Krankheitsbekämpfung steht im Fokus. Ich glaube, das Gesundheitswesen wird sich weiterentwickeln in Richtung Vorbeugung, Prävention. Und da sind für mich so Dimensionen, vier Dimensionen eigentlich ganz wichtig. Kann man auch, denke ich, gut greifen. Also wann setzt dann eigentlich Gesundheitsversorgung an? Und da bin ich der festen Überzeugung, vor der Erkrankung. Digitalisierung kann uns helfen, Krankheiten zu erkennen, bevor sie entstehen, wenn wir mit den Daten arbeiten. Die Frage ist dann auch, wo findet Patientenversorgung statt? Ich hatte gerade das Bild mit der niedergelassenen Arztpraxis. Warum findet die Behandlung nicht über Videosprechstunden statt oder die Behandlung findet in der häuslichen Umgebung statt? Setzt aber voraus, dass wie die Behandlung stattfindet, also dass wir an dem Ort, wo wir die Behandlung durchführen wollen, wirklich alle Daten, die notwendig sind oder Informationen zu den Patienten auch zur Verfügung haben. Das setzt voraus, dass Systeme, die eingesetzt werden, also technische Systeme in der Lage sind, ganz platt gesprochen miteinander zu reden. Ja. Also im IT-Sprech, die müssen interoperabel zueinander sein. Und dann finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, da kommen wir nachher noch drauf hier in dem Podcast, dass wir auch den Versicherten, den Patienten mit einbeziehen in die Gesundheitsversorgung. Also wenn ich über die elektronische Patientenakte spreche, dann hat der Patient, der Versicherte auf einmal eine stärkere Rolle in seiner Gesundheitsversorgung. Also das ist die eine Dimension, diese Transformation im Gesundheitswesen mit Digitalisierung zu begleiten. Dann finde ich ganz spannend, diesen wirklich regelmäßigen Austausch mit den Menschen im Gesundheitswesen zuzuhören. Welche Probleme und Bedarfe sind da? Das finde ich ganz spannend. Und da müssen wir uns einfach auch vor Augen führen. Wir hatten es eingangs schon gesagt, diese Herausforderung, vor dem wir eigentlich auch stehen im Gesundheitswesen. Also unsere Gesellschaft wird immer älter. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Wir haben mehr chronisch Kranke zu betreuen. Wenn man sich anschaut, alleine in der Pflege, da gibt es ja das schöne geflügelte Wort Pflegenotstand. Das kann man statistisch sehr gut nachverfolgen. Die Anzahl der zu Pflegenden nimmt signifikant zu. Die Anzahl der Menschen in der Pflege wächst langsamer. Und hier sage ich einfach, das sind so Dimensionen, wo mir total viel Spaß macht, mit reinzugehen, zusammen mit meinem Team, Dinge mitzugestalten.
Super. Und auch vielen Dank für das Beispiel des Praxisvergleichs von 1970 zu heute. Ich hoffe, dass es sich nur auf den reinen Praxisprozess bezieht und keiner mehr Aderlass macht. In Bezug auf das, was du sagst, Gesundheitsversorgung muss am präventiven Punkt ansetzen, da gehe ich komplett mit. Das, was wir Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen im Moment als solches betiteln, ist vielmehr eine reine krankheits- und symptomatische Bekämpfung von irgendwelchen Geschichten. Ein gutes Beispiel ist eine Podcast-Folge mit Dr. Alice Martin von Dermanostik, die auch sagt, durch die App und durch die Digitalisierung ist der Zugang für Menschen viel leichter, mal ein Muttermal, was man sonst auf die lange Bank schiebt. Wer lässt sich schon Muttermal kontrollieren? Sollte man aber tun. Über die App ist es plötzlich ganz leicht möglich und ich kann viel früher erkennen, hier besteht Handlungsbedarf, bevor es dann unangenehmeres Ende dann nimmt mit ja, Hautveränderungen. Richtig. Lieber Lars, was genau ist denn die Gematik GmbH?
Die Gematik, das ist auch ein ganz sperriger Begriff. Also wir sind vom Selbstverständnis her, das ist mir auch nochmal wichtig, um so ein Bild zu vermitteln, was treibt uns an als Gematik, als Mitarbeiter der Gematik, vom Selbstverständnis, wir sind die nationale Agentur für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das ist unser Anspruch. Wir sind das Kompetenzzentrum, die koordinierende Instanz, um Digitalisierung im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Wir werden Digitalisierung, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, das ist keine singuläre Aufgabe der Gematik. Die Digitalisierung wird nur gelingen, wenn wir die Akteure im Gesundheitswesen mitnehmen und die jeweiligen Akteure ihre Verantwortung übernehmen. Und genau hier in diesem Punkt der Koordination, der Moderation, Leute mitnehmen, Dinge aber auch festlegen und durchsetzen, das ist die Aufgabe der Gematik.
Wie kann man sich das denn in deinem Alltag vorstellen, wenn du sagst, du trittst auch mit den Leibhaftigen regelmäßig in Verbindung? Wie passiert das? Gibt's Arbeitsgruppen? Gibt's regelmäßige Joe-Fix-Termine mit Menschen aus den unterschiedlichen Fachbereichen? Wie genau organisierst du das?
Viele der Dinge, die wir als Gematik vorantreiben, die sind ja gesetzlich festgelegt. Unsere Regelungen zur Gematik sind im SGB V festgelegt. Also hier finden wir dann Paragraphen, da steht drin, liebe Gematik, du bist beauftragt, wir brauchen in der Gesundheitsversorgung meinetwegen eine elektronische Patientenakte. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und dann gilt es für uns im Team herauszuarbeiten, erstmal, okay, elektronische Patientenakte. Ist ja, ich mache es jetzt mal am Beispiel elektronische Patientenakte. Das ist ja ein sehr sperriger Begriff. Was ist das denn eigentlich? Wir entwickeln so erste konzeptionelle Ideen für uns selber und gehen dann immer weiter raus, identifizieren, was sind denn, und an wen richtet sich die elektronische Patientenakte? Wer sind denn Kommunikationspartner? Um dann zu sagen, okay, mit welchen Organisationen, mit welchen Verbänden, mit welchen Ärzten sollten wir mal reden, um den Begriff der elektronischen Patientenakte und das Konstrukt, was soll die elektronische Patientenakte eigentlich aus fachlicher Sicht leisten, wirklich noch gar nicht auf die Technik geschaut, gehen wir dann raus und gründen, genau wie du gesagt hast, solche Arbeitsgruppen oder Foren nennen wir das, wo wir Menschen aus unterschiedlichen Organisationen, Verbänden oder auch einzelne Ärzte mit an den Tisch holen. Wir gehen als Mitarbeiter der Gematik auch raus ins Feld. Wir müssen, das muss ich auch mal ganz klar sagen, wir müssen vor Ort selber sehen und erleben, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, um die Dinge auch in der Produktentwicklung mit reinzubringen. Ein gutes Beispiel für mich ist auch der Zusammenarbeit. Wir haben im letzten Jahr, nämlich jetzt auch hier einfach mal ein Beispiel, eine Kooperation hier in Berlin mit der Ärztekammer Berlin gegründet, wo wir uns einfach regelmäßig in Form eines digitalen Stammtisches, aktuell wirklich digital, wir würden das gerne auch wieder in der analogen Welt machen, zusammensetzen, um gemeinsam über Probleme und Herausforderungen zu reden. Und da ist es ja ganz wichtig, zuzuhören. Das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft als Mitarbeiter der Gematik, zuhören. Nicht ja. Zu sagen, okay, wir wissen jetzt schon, so und so muss es laufen. Nein, das draußen, da bin ich der festen Überzeugung, in der Gesundheitsversorgung, in der umsetzenden Industrie, das ganz viel Know-how. Und da gilt es darum, zuzuhören und die Stimmen ins Haus zu holen und dann gemeinsam zu schauen, was ist der Weg, den wir gehen möchten und werden.
Ja, verstehe. Dann lass uns mal zum ersten großen Thema hüpfen, um da nochmal einen Strich drunter zu ziehen. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was genau versteht man unter der Telematik-Infrastruktur? Und warum betrifft das nicht nur ITler und sonstige Kreaturen, sondern auch wirklich die Leibhaftigen?
Okay, Telematik-Infrastruktur in einfachen Worten. Die Telematik-Infrastruktur ist die Basis für vernetzte Gesundheit in Deutschland. Mit der Telematik-Infrastruktur vernetzen wir sektorübergreifend alle Institutionen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Also das ist mal eine ganz kurze Beschreibung, Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen. Das ist die Telematik-Infrastruktur und dahinter liegen natürlich eine Reihe von technischen Komponenten. Da will ich jetzt aber nicht vertiefend eingehen.
Und warum hat man da jetzt so ein kompliziertes Wort genommen? Warum hat man es nicht irgendwie so genannt, wie du es jetzt beschreibst? Gesundheitsnetz digital oder irgendwie sowas, dass der Mensch das auch versteht?
Klar, Telematik-Infrastruktur, das merkt man auch an der Sprache. muss ich auch nochmal sagen, von der Geschichte her, von der Gematik, kommen wir vielleicht nochmal lang. Da gibt es ja zwei Sichtweisen. Ich tendiere zu der Sichtweise, im Jahr 2018 gab es ja den Beschluss, dass das BMG mit reingeht hier in die Gematik als Mehrheitsgesellschafter. Und da muss ich nochmal sagen, das ist für uns eine gute Entscheidung gewesen aus Sicht, also für mich als Gematik-Mitarbeiter kann ich das nur so bestätigen. Ich sage immer, wir haben da ein Stück Beinfreiheit bekommen. Beinfreiheit im Sinne, wir können als Gematik-Mitarbeiter, und das müssen wir auch, dann funktioniert das nicht, rausgehen, wir müssen Dinge erleben, wir müssen in den Dialog kommen, wir müssen zuhören können. Da reicht es nicht, auf Ebene der Bundesorganisationen die Gespräche zu führen, die für uns auch extrem wertvoll sind. Die benötigen wir auch. Auf der Bundesebene brauchen wir wesentliche Rahmenbedingungen, die festzulegen sind, Leitplanken. Aber der konkrete Bedarf, der ergibt sich einfach unten an der Basis bei den Nutzern. Und genau da müssen wir reingehen. Und wir haben jetzt auch gemerkt, in ganzen Öffnung, du sagtest gerade Telematik, Infrastruktur ist ein sperriger Begriff. Ja, das ist ein sperriger Begriff. Wir können als Gematik-Mitarbeiter, manche sagen, wir können so gematisch sprechen. Da müssen wir von weg. Wir müssen die Sprache der Menschen sprechen. Also unsere Sprache muss sich anpassen der Realität und nicht andersrum. Und klar, bei dem Begriff Telematik-Infrastruktur kann man auch nochmal nachdenken, gibt es da andere, bessere Worte?
Das ist dann grammatisch falsch, aber gematisch richtig.
Wenn du sagst, durch die Gesellschaftsbeteiligung, durch das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, habt ihr ein Stück weit mehr Beinfreiheit bekommen, heißt es doch unterm Strich, ihr seid nicht mehr so profitorientiert wie zuvor?
Also muss man auch nochmal ganz klar sagen, wir sind kein profitorientiertes Unternehmen. Das Wesen der Gematik ist es ja, wir durchdenken konzeptionell im Dialog, also nutzerzentrierte Produktentwicklung ist hier das Stichwort. Wie muss die Telematik-Infrastruktur gestaltet sein? Welche Produkte benötigen wir? Wir erstellen dann sogenannte normative Dokumente, die auf dem Fachportal der Gematik veröffentlicht werden. Und Industrieunternehmen können jetzt für sich entscheiden, kann ich für mich hier einen Business Case rechnen? Sind das Produkte, die ich in mein Portfolio aufnehmen möchte? Und wenn ja, kann das Industrieunternehmen hier Produkte entwickeln? Reicht die in die Gematik ein? Wir haben ja eine recht umfangreiche Testmannschaft. Die Produkte werden dann funktional betestet auf Interoperabilität, auf Funktionsfähigkeit. Dann ist noch beizubringen ein sogenanntes Sicherheitsgutachten vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Ist auch extrem wichtig. Wir arbeiten hier mit personenbezogenen medizinischen Daten. Und wir haben teilweise noch Gutachten beizubringen, elektrophysikalische Eignungen. Und wenn das erfolgt, dann gibt es eine Zulassung. Das Produkt des Industrieunternehmens kann in der Telematik-Infrastruktur oder in der Gesundheitsversorgung eingesetzt werden. Aber wir sind kein profitorientiertes Unternehmen. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir nicht auf die Kostensituation achten. Wir vergeben auch Leistungen an Drittunternehmen. Dann haben wir hier auch ganz normal als öffentlicher Auftraggeber europaweite Vergabeverfahren durchzuführen. Und im Vorfeld natürlich zu definieren, was sind die Vergabekriterien in der Dimension Preis, Qualität, Funktion. Preis ist für uns auch ein wesentliches handlungsleitendes Element. Oder der Preis.
Kannst du nochmal das Besondere und die Ziele der Telematik-Infrastruktur auf den Punkt bringen? Kurz und knapp?
Also Telematik-Infrastruktur brauchen wir für die Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen. Über die Telematik-Infrastruktur werden wir eine einheitliche Sprache etablieren, damit das Thema Interoperabilität gewährleistet ist. Und wir werden mit der Telematik-Infrastruktur Sektorgrenzen überwinden.
In welcher Form kommen die einzelnen Berufsgruppen, also zum Beispiel Altenpfleger, Krankenpflegerinnen, Ärzte, MFAs und so weiter, mit der TI in Berührung? Hast du da konkrete Beispiele, an denen wir das festmachen können?
Der Gesetzgeber hat hier eine Reihenfolge vorgegeben, wann welche in unserem Sprech sind das Nutzergruppen, die Telematik-Infrastruktur oder die Anwendungen über die TI nutzen werden. Also wir sind gestartet ganz klassisch mit den niedergelassenen Ärzten, mit den Zahnärzten, den Apotheken, Krankenhäusern. Und wir haben beginnend ab dem letzten Jahr kommen jetzt sukzessive weitere Nutzergruppen auf die Telematik oder an die Telematik-Infrastruktur. Beispielsweise führen wir zusammen mit dem GKV-Spitzenverband sogenannte Modellvorhaben durch für den Bereich der Pflege, wo es darum geht, dass sich erste Pflegeeinrichtungen an die Telematik-Infrastruktur anschließen. Der verpflichtende Termin für die Pflege ist hier der 1.1.2024. Wir wollen einfach aus diesem Modellvorhaben gemeinsam lernen, wo sind noch, sag ich mal, Probleme, wo ist Verbesserungspotenzial im Sinne der Kommunikation, wo ist gegebenenfalls eine Checkliste klarer zu formulieren, wo sind Produkte nachzuschärfen, um die Bedarfe der Pflege zu berücksichtigen, und die Berührungspunkte mit den digitalen Produkten ergeben sich dann aus den fachlichen Prozessen.
Und was genau bedeutet jetzt, wenn man als Pflegedienst zum 1.1.24 angeschlossen sein muss? Der Anschluss an sich ist ja vielleicht ein digitaler Prozess. Und dann, was muss der Pflegedienst dann machen?
Mir ist da wichtig, wir werden keine Anwendung oder Produkte bereitstellen, die an den Bedarfen der Nutzergruppe vorbeigeht. Sprich, was tun wir jetzt? Wir wissen, wir haben Produkte wie die elektronische Patientenakte. Wir haben ein Thema wie das elektronische Rezept. Wir haben Kommunikationsdienste, die heißen bei uns KIM und den TI Messenger. Die Produkte könnten wir natürlich 1:1 in die Pflege ausrollen. Das macht aber wenig bis gar keinen Sinn. Wir brauchen hier, und da sind wir jetzt bei, den Dialog mit den Menschen aus der Pflege. Was sind eure spezifischen Bedarfe? Also das die Thema der elektronischen Verordnung, also Medikamenten, ist im Bereich der Pflege, man hat eine andere Dimension. Und genau diese Bedarfe müssen wir verstehen, um der Pflege zum 1.1.24 die Anwendung Patientenakte, E-Rezept oder auch den Kommunikationsdienst KIM bereitzustellen, der die Bedarfe erfüllt. Und wir sind jetzt mittendrin gerade in diesen fachlichen Diskussionsrunden, besser zu verstehen, was wird benötigt, damit wir das zum 1.1.24 bereitstellen können.
Jetzt sagst du ja den 1.1.24 so als Stichtag. Habt ihr eine Einschätzung, ab wann mindestens 90% schon der Pflege Einrichtungen digital mit Hausärzten und Ärztinnen allgemein sprechen können?
Das ist eine echt schwierige Frage. Also ich habe es vorhin gesagt, die Digitalisierung erfordert das Zusammenspiel unterschiedlichster Akteure. Wir können als Gematik sagen, Stichtag 1.1.24, EPA ist da, E-Rezept ist da und so weiter, alles gut und schön. Wir brauchen aber auch Zulieferung von anderen Partnern. Ja. Beispiel die sogenannten Verwaltungssysteme, die in der Pflege genutzt werden oder auch im Arztbereich, die müssen natürlich befähigt werden, die technischen Schnittstellen in Richtung der Produkte der Telematik-Infrastruktur zu sprechen.
Ja.
Und da sehen wir einfach, dass das nicht stichtagsbezogen funktioniert. Sprich, das wird immer ein Hochlauf sein, ein Rollout über einen Zeitraum X. Und wenn du mich jetzt fragst, Sören, nach dem Thema, wann sind 90% dran, da kann ich jetzt seriös nicht sagen, wann das erreicht wird.
Okay.
Ich kann nur sagen, aus den Gesprächen mit der Pflege ist für mich eine sehr dankbare und offene Nutzergruppe. Im Sinne von Digitalisierung in der Pflege, da haben wir Pflegeeinrichtungen, die sind schon extrem gut durchdigitalisiert.
Ja.
Da sind die Nutzung von digitalen Anwendungen, ist da der Standard. Wir haben natürlich auch andere Pflegeeinrichtungen, wo noch auf Papier, sage ich mal, die Pflegedokumentation geführt wird.
Ja.
Aber in Summe ist zumindest den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, eins, da ist ein hoher Bedarf an Digitalisierung und der Mehrwert ist erkennbar. Und da geht es gerade, wo die Pflege einen großen Mehrwert drin sieht, ist das Thema Sektorgrenzen überwinden. Also eine direkte Kommunikation zu den Fachärzten, zu den Hausärzten, zu den Krankenhäusern. Da ist ein Riesenmehrwert. Oder nehmen wir nur das einfache Thema der elektronischen Verordnungen. Das ist ja so, in Pflegeeinrichtungen pünktlich zum Quartalsbeginn ist in ambulanten Pflegediensten, werden einzelne Pflegedienstmitarbeiter rumgeschickt, sammelt mal bitte die elektronische Gesundheitskarte unserer Klienten ein. Dann werden die Hausärzte abgefahren, Karte wird eingelesen und dann wird wieder verteilt. Das sind alles Prozesse, wo ich sage, hier will ich ran. Hier müssen wir mit digitalen Produkten dazu beitragen. Du hast es vorhin schön gesagt, eingangs, Philipp, dass mehr Zeit ist für den Patienten, am Patienten. Und das ist so ein einfaches Beispiel, was ich gerade hatte mit der Verordnung in der Pflege, wo ich glaube, da kann es echt helfen. Und das ist dann für mich einfach schön zu sehen. Und das ist aber nur der Einstieg, will ich auch nochmal sagen, in Digitalisierung.
Absolut.
Wir machen ja gerade dann maximal irgendwie Prozesse, die wir digitalisieren. Da kommen wir vielleicht nachher noch dran. Für mich ein ganz spannendes Thema ist dann das Arbeiten mit Daten oder auf Daten. Und das ist dann, da entsteht dann wirklich Innovation oder Mehrwert.
Ja, wir können für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht so vom ambulanten Pflegedienst kennen oder sich da nicht so aufkennen, das, was Lars gerade beschrieben hat, ist tatsächlich ein Prozess. Da darf man nicht vergessen, zum einen, wir sprechen halt nicht über 10 Verordnungen, die ich mir einhole, sondern teilweise 80, 90 und 100 und mehr Verordnungen. Und der Prozess, wie du es gerade gesagt hast, geht ja noch weiter. Mit dem Verteilen ist es ja dann nicht beendet, sondern der Patient muss die Verordnung auf der Rückseite eben oder auf der Seite 2 eben noch unterschreiben. Ich kann mich noch an die alten Auftrags- oder Antragsformulare erinnern, wo dann auch nicht jeder Kugelschreiber draufgeschrieben hat, immer falschen Stift mit gehabt und so weiter. Also das ist ja wirklich so ein Riesenballon. Und ich glaube, wenn der elektronisch passiert, das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Ich glaube, da sprecht ihr dann in dem Fall ganz vielen Pflegediensteinrichtungen aus dem Herzen und aus der Seele.
Jetzt hau ich mal das erste Projektthema hier auf den Tisch, Lars. Und ich will beginnen mit einem Zitat vom Karl Lauterbach. Ich konnte nicht sehen, dass wir in der aktuellen Notlage, in der Praxen und Kliniken an der Belastungsgrenze arbeiten, eine weitere Belastung hinzubringen durch die nicht vorbereitete Einführung des E-Rezepts. Wie kommt der zu solch einer Aussage, der Herr Lauterbach? Und wie kann das denn eigentlich sein? Also, das haben sich in den vergangenen Tagen, denke ich, viele Branchenexperten gefragt. Aber auch jetzt, um die abzuholen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Wie steht es denn aktuell um das E-Rezept? Und welche Auswirkungen hat der Regierungswechsel hier konkret?
Das Zitat von Herrn Lauterbach ist mir jetzt nicht so präsent, aber ich gebe mal eine Einordnung. Wo stehen wir da mit dem E-Rezept? Wir sind als Gematik im letzten Jahr, 1.7.2021, hier in der Region Berlin-Brandenburg in eine sogenannte Testphase gestartet. Unser Ziel war es hier, das ganze Thema elektronisches Rezept über alle Prozessstrecken technisch wie fachlich zu validieren. Ich gehe mal die einzelnen Strecken durch. Also in der Arztumgebung wird das apothekenpflichtige Medikament verordnet. Also brauchen wir erstmal den Weg aus der Arztpraxis zu einem technischen Dienst, der nennt sich bei uns Fachdienst E-Rezept. Dann geht ja der Versicherte in die Apotheke. Er ruft dann sein apothekenpflichtiges Medikament ab. Das ist der zweite Prozessschritt. Der dritte Prozessschritt ist dann aus der Apotheke heraus zu den sogenannten Apothekenrechenzentren. Und der vierte dann von den Apothekenrechenzentren in Richtung der gesetzlichen Krankenkassen zum Thema der Abrechnung. Also über diese komplette Prozessstrecke mit allen notwendigen Komponenten haben wir in der Region Berlin-Brandenburg, wie gesagt, ab dem 1.7. den Test durchgeführt. Es ist richtig, was dann Ende letzten Jahres kommuniziert wurde, dass wir in Summe dieses riesige Mengengerüst von 42 Rezepten erreicht haben in der Region. Das ist natürlich ein Mengengerüst, wo auch wir als Gematik sagen, das kann uns nicht zufriedenstellen. Das hat aber auch Ursachen. Jetzt stellt euch bitte mal Philipp Sören gemeinsam vor. Wir brauchen für Menge, also wir wollen Last in das System bringen, auch sowas wie einen Versicherten. Ein Versicherten, der dann zum Arzt geht und sagt, ich bin vielleicht krank, ich bräuchte ein Medikament. Okay, das kann ich mir noch vorstellen. Dann brauchen wir aber auch, der Versicherte ist bei einer Krankenkasse mit drin, ja. Und wir haben einfach hier in der Region Berlin-Brandenburg erlebt, dass in Summe exakt 2 gesetzliche Krankenkassen bis Ende November hier mitgemacht haben. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Versicherten treffe, der in der Arztpraxis, die da mitmacht in der Region, vorbeikommt und dann noch bei dieser gesetzlichen Krankenkasse ist. Also das ist schon mal ein sehr limitierender Faktor. Oh, Wahnsinn. Der einen Ecke. Wir sehen aber auch in den Apothekenumfeldern, Apotheken müssen auch vorbereitet sein für das Thema E-Rezept. Es sagt sich schnell, E-Rezept ready. Ja, wir erleben auch hier unterschiedliche Interpretationen, was heißt denn E-Rezept ready? Ja, also aus unserer Sicht schon, dass alle Komponenten verfügbar sind, installiert sind und genutzt werden können. Mhm. Haben wir auch unterschiedliche Lagebilder gesehen. Und wir haben noch einen vierten Bestandteil, das sind die sogenannten Praxisverwaltungssysteme bei den Ärzten, wo wir einfach sehen, dass die umsetzende Industrie nicht in diesem Tempo, was wir brauchen, hinterhergekommen ist. Ich will jetzt gar nicht nach hinten schauen. Das ist einfach der Umstand, um die Zahl 42 nochmal klar zu machen. Mhm. Wir haben dann im Dezember das ganze Thema E-Rezept bundesweit als Testphase geöffnet. Das ist eine gute und eine richtige Entscheidung. Was uns da extrem freut, ist, dass einzelne Praxis, Verwaltungssystemhersteller jetzt sagen und auch Apothekensysteme sagen, wir gehen jetzt hier mit rein. Wir wollen das E-Rezept nutzen und in die Regelversorgung bringen. Wir sehen hier beispielsweise in der Region Schleswig-Holstein, dass sich in unserem Sprech lokale Cluster bilden, wo wo also Praxen ausgestattet werden mit den notwendigen Komponenten und auch Apotheken, dass wir einfach hier diese Menge an E-Rezepten nochmal reinkriegen. Wir werden, und da führen wir auch Gespräche mit unseren Gesellschaftern, mit dem Bundesministerium für Gesundheit, dass wir nochmal klar machen, was sind unsere gemeinsamen Qualitätskriterien, die wir erreichen wollen in Bezug auf Menge. Mhm. Wir werden darüber reden, wer trägt in diesen Prozessschritten nochmal ganz klar und verbindlich die Verantwortung und ist hier berichtspflichtig, dass wir einfach einen gemeinsamen Blick haben, wo stehen wir bei dem E-Rezept. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir Mitte diesen Jahres das E-Rezept in der bundesweiten Versorgung anfinden werden. Das wird aber nur gelingen, wenn wir jetzt wirklich alle gemeinsam fokussiert daran arbeiten und auch in eine Richtung kommunizieren. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Digitalisierung, ja, erfordert an der einen oder anderen Ecke auch die Bereitschaft, mutig zu sein, loszurennen. Wir werden noch Probleme finden, bin ich mir relativ sicher. Die gilt es dann aber auszuräumen. Mhm.
Finde ich sportlich, wenn ich das so höre, muss ich sagen. Also das klingt erstmal, ohne Details zu kennen, aber dass die Testphase, die ja Juli bis Ende des Jahres lief und scheinbar nicht zu ausreichenden Ergebnissen geführt hat, um das Ganze jetzt voranzutreiben, wo es jetzt eben verlängert wird. Dementsprechend sind jetzt noch 5 Monate bis Juli oder 6. Es ist nicht mehr viel Zeit.
Ja. Gefühlt nicht, nee, das stimmt, ja.
Das ist nicht nur gefühlt, das ist die Realität. Aber was mir da wirklich wichtig ist, man muss sich ja auch einen zeitlichen Zielkorridor setzen. Es bringt mir nichts jetzt zu sagen, ah, wir lassen mal hier den Bleistift fallen und sagen hier 2023 kommen wir. Mhm. Nein, auch da gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Wir können uns alle gerne den Stand der Digitalisierung im europäischen Kontext anschauen. Da müssen wir einfach nüchtern feststellen, dass wir in Deutschland, wir sind auf einem guten Weg, will ich es mal sagen, aber haben noch einige Dinge aufzuholen.
Das lassen wir mal kurz noch so stehen. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
Naja, ich hatte nur so ein lustiges Bild von den 42 Rezepten, weil das ist ja tatsächlich sowas von wenig. Ich habe gerade mir vorgestellt, wie Lars und sein Team irgendwie vor so einer Leitung sitzen und jedes Mal jubeln, wenn wieder ein Rezept da durchläuft.
Ja, um die 42 noch ein bisschen Kontext zu geben, wenn wir jetzt raufschauen, wir sind schon im höheren vierstelligen Bereich der verarbeiteten Rezepte. Also wir sehen hier die positive Bewegung nach vorne.
Sehr gut.
Wie lang läuft das Projekt E-Rezept jetzt schon?
Jetzt nagelt mich nicht fest auf die genauen Datümer. Wir haben rückwärts gerechnet in nicht mal 18 Monaten ein Vergabeverfahren durchgeführt, beauftragt und Umsetzung für wirklich komplexe technische Komponenten. Das ist eine große Leistung, muss man ganz klar sagen. Das gilt es jetzt zum Ziel zu bringen mit dieser Testphase.
Lars, wie ist das dann mit dem E-Rezept? Kann man sich dann bald irgendwie über Amazon das E-Rezept einlösen und via Prime die Medikamente liefern lassen?
Wir reden ja beim elektronischen Rezept über apothekenpflichtige Medikamente. Die erste Frage, die wir uns also stellen müssen, ist Amazon eine Apotheke mit Versandhandelslizenz? Meines Erachtens nein. Was das elektronische Rezept aber dennoch ermöglichen wird, und das ist auch diese Kraft, die Digitalisierung entfalten kann, es werden natürlich neue Bezugswege für apothekenpflichtige Medikamente für den Versicherten oder besser nutzbare Bezugswege eröffnet. Wir haben einmal die Vorortapotheken hier in Deutschland, die stark etabliert sind. Wir haben aber auch große Vorortapotheken mit Versandhandelslizenz oder reine Versandhändler. Und das ist natürlich ein Weg, eine Dimension, die zusätzlich leichter zu nutzen ist mit dem elektronischen Rezept, weil ich das Rezept einfach in digitaler Form vorliegen habe. Vor Ort Apotheken erkennen auch für sich, welche Kraft in diesem elektronischen Rezept drinne ist und überlegt, mit welchen Zusatzdienstleistungen oder Services kann ich denn eigentlich dafür sorgen, dass die Kunden, meine Stammkunden in der Vorortapotheke weiterhin bei mir bleiben. Und da so Botendienste und was da alles möglich ist, da sehen wir auch schon Bewegung und das finde ich auch gut so.
Absolut.
Ja, spricht wahrscheinlich auch zukünftig eher die etwas jüngere Generation an. Das, was man ja auch erhalten kann als E-Rezept, ist ja ein Blatt Papier. Das ist ja im Grunde genommen erstmal nichts anderes als zuvor. Das heißt, im Grunde genommen muss niemand auf die Haptik eines Rezepts verzichten. Es wird nur etwas anders aussehen und mit einem QR-Code versehen sein. Aber viel spannender ist ja das, was ich dann zukünftig mit meinem Smartphone machen kann. Ich glaube, da gibt's dann die App von der Gematik.
Das E-Rezept für Deutschland heißt diese wunderbare App, erhältlich in Google Play Store und Apple Play Store.
Ja, da hat's plötzlich geklappt mit dem verständlichen Namen.
Das ist auch eine längliche Diskussion, die kommt auch immer wieder hoch. Werdet ihr auch hören, Sören und Philipp, die Diskussion, wer sollte denn jetzt diese App bereitstellen? Wollen wir eine App von allen Apotheken, von den Vor-Ort-Apotheken, wollen wir die es ermöglichen, dass die Versandhändler eine App bereitstellen? Da gab es eine politische, demokratisch legitimierte Entscheidung. Es muss einen neutralen Einstiegspunkt geben in das Thema der elektronischen Verordnung. Und da ist die Wahl auf die Gematik gefallen. Da freuen wir uns über dieses Mandat, dass wir hier erstmalig als Gematik mit einem eigenständigen Produkt für die Gesundheitsversorgung in Erscheinung treten. Das ist diese App. Und ja, du hattest gerade gesagt, Philipp, wir gehen auch davon aus, dass zum Start des E-Rezepts der bevorzugte Weg das neue Muster 16 sein wird, also inklusive der QR-Codes. Gerade ältere Versicherte werden das nutzen. Aber digital affinere Kollegen, glaube ich, die Dimension E-Rezept geht dann unter anderem auch darauf, wenn ich Folgerezepte beantragen muss. Also ich muss nicht mehr hindackeln zu meinem Hausarzt oder zu dem Facharzt. Ich kann da einfach kurz ihn kontaktieren. Pass mal auf, ich brauche ein Folgerezept und dann kriege ich das.
Ja.
Und das sind einfach so Themen oder auch das ganze Thema Fernbehandlung, dass dann auch eine Rezeptverschreibung komplett digital möglich ist. Und das sind einfach Dinge, die erlebt werden müssen von Nutzern und dann nimmt das ganze Thema Digitalisierung Fahrt auf.
Ja, das bedeutet ja auch, dass jeder im Urlaub sich ein Medikament nachbestellen kann ohne Probleme. Also rezeptpflichtige Medikamente. Ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass das mit Sicherheit den einen oder anderen Vorteil bringt, so ein E-Rezept.
Ja. Ja. Elektronische Patientenakte. Was genau ist die EPA und welche Vorteile bietet sie, Lars?
Der erste Punkt, der mir wichtig ist, die elektronische Patientenakte ist nicht die elektronische Fallakte. Also das ist jetzt auch im Gesundheitswesen ein gern genommener Vergleich immer. Die Fallakte, das ist die Primärdokumentation, wenn ihr zum Arzt geht, was der Arzt, der Zahnarzt für euch in seiner Praxis anlegt und führt. Das ist die Primärdokumentation. Die elektronische Patientenakte ist eine patientengeführte Akte. Es ist die Akte des Versicherten. Also jeder gesetzlich Versicherte hat den Anspruch, gegenüber seiner Krankenkasse eine elektronische Patientenakte bereitgestellt zu bekommen. Und der Patient und nur der Patient entscheidet, welche Gesundheitsinstitution darf auf diese elektronische Patientenakte einsehen und wer darf Dokumente einstellen. Und dieses Einstellen von Dokumenten erfolgt immer im bewussten Dialog zwischen dem Patienten, dem Versicherten und dem jeweils behandelnden Arzt.
Wie genau funktioniert das?
Nee, was ich meinte im Dialog. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt in der Behandlung bei eurem Arzt. Der Arzt sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Arztbrief, ich habe hier noch irgendwelche gesonderten Bilder, Befunde. Dann liegt es an euch als Patient versichert darüber zu entscheiden, ob ich diesen Arzt da berechtigen möchte. Ihr vergebt dann, das kann man vor Ort in der Leistungserbringerumgebung tun oder auch über das Smartphone, eine Berechtigung. Und dann kann der Arzt da reinschreiben. Das meine ich damit. Und wenn ich in der Behandlung bin, kann ich meinen Arzt bitten, dieses Dokument hätte ich jetzt gerne in meiner elektronischen Patientenakte. Das ist ja ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen dem behandelnden Arzt und dem Versicherten. Wenn man da einmal sagt, pass mal auf, lieber Arzt, wenn jetzt meine Arztbriefe kommen, ich würde gerne, dass du mir die da einstellst, dann erfolgt das auch. Es ist jetzt nicht so, dass jedes einzelne Dokument subatomar da durchgeixt werden muss und das will ich jetzt und das will ich jetzt und das will ich jetzt. Da gibt's keinen Freigabemechanismus. Das ist einfach, wenn die Berechtigung da ist, kann der Arzt da reinschreiben, fertig.
Ist das für den Arzt mehr Aufwand? Also muss er dadurch doppelt Sachen führen? Das kommt wahrscheinlich auf seine Dokumentation in der Praxis an, ne?
Also es hängt dann davon wieder ab, wie ist die Umsetzung in den sogenannten Praxisverwaltungssystemen. Also hier entscheidet sich, das gilt für alle Anwendungen, die wir im Gesundheitswesen sehen, die Akzeptanz und Praxistauglichkeit. Hier entscheidet sich die UX. Wir haben Primärsysteme oder Praxisverwaltungssysteme gesehen, wo es extrem gut integriert ist. Da ist für den Arzt kein Mehraufwand erkennbar. Das müsst ihr euch dann vorstellen, da ist ein Dokument, da mache ich nur einen Klick hochladen in die elektronische Patientenakte, dann ist es da. Also es integriert sich in die Praxisverwaltungssysteme. Für den Arzt ist das kein Mehraufwand. Ein Aufwand entsteht, das gehört dazu. Ich denke mal jetzt gerade in der initialen Phase, die Erstbefüllung der elektronischen Patientenakte. Also der Patient sagt, okay, ich habe jetzt hier von meiner gesetzlichen Krankenkasse die EPA bereitgestellt bekommen. Lieber Arzt, ich hatte da mal einen Krankheitsverlauf, vor x Jahren. Die Dokumente, die Kerndokumente hätte ich gerne in meiner elektronischen Patientenakte. Das ist aber auch ein Thema, da entsteht Aufwand beim Arzt, da gibt es aber auch einen finanziellen Anreiz für den jeweiligen Leistungserbringer und da kann man sich gerne noch drüber streiten, die finanzielle Vergütung, ist die denn zu hoch, zu niedrig? Es gibt da auf jeden Fall eine Finanzierung für.
Lars, wie habe ich denn Zugriff auf meine elektronische Patientenakte? Gibt es da eine App, dass die elektronische Patientenakte für Deutschland von der Gematik oder wo und wie komme ich an meine Daten?
Was ich schon sagte, die elektronische Patientenakte wird bereitgestellt durch die gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir haben zum 01.01.2021 haben alle gesetzlichen Krankenkassen dieses Ziel erreicht, dass ihren Versicherten diese EPA bereitgestellt werden können. Also ich als Versicherter rufe bei meiner Krankenkasse an und sage, ich habe da mal was gehört von dem digitalen Produkt elektronische Patientenakte. Dann wird die Kasse im Hintergrund diese Akte für mich anlegen. Ich brauche dann für die Nutzung noch eine elektronische Gesundheitskarte der Generation 2.1, also so eine NFC-fähige Karte und eine PIN. Und dann bieten die jeweiligen gesetzlichen Krankenkassen auch eine App an. Und da wird der Weg hingehen, dass die gesetzlichen Krankenkassen um die elektronische Patientenakte herum eine Versicherten-App aufbauen werden. Also den zentralen Punkt für den Versicherten, für seine Gesundheitsversorgung, wo verschiedene Anwendungen in einer App integriert laufen werden. Also wenn ich jetzt elektronische Patientenakte sehe, TI Messenger wird mit drin hängen oder das ganze Thema Notfalldaten, Medikationsplan. Das wird alles in einer versicherten App der gesetzlichen Krankenkassen zusammenlaufen. Hier ist es so, dass die Gematik keine App zur Verfügung stellt, sondern die Kassen.
Gibt es schon eine App?
Es gibt, wie gesagt, von jeder gesetzlichen Krankenkasse genau eine App für die elektronische Patientenakte. Also bei der Technikerkrankenkasse TK Safe, bei der Barmer heißt das eCare und so weiter.
Okay, also die gibt es schon.
Die gibt es seit dem 01.01.2021.
Okay, und jede Kasse hat eine eigene App gebaut.
Ja.
Warum hat man da nicht eine App gebaut?
Also die App ist ja nur das Fenster auf die Daten. Aber aus Sicht einer gesetzlichen Krankenkasse entscheidet sich über dieses Fenster, wie werde ich wahrgenommen durch meine Versicherten? Welche Mehrwerte kann ich denn meinen Versicherten bieten? Welches zusätzlichen Services kann ich bieten? Und da ist einfach Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Da finde ich es auch genau richtig, dass es nicht genau die eine zentrale, in meinen Worten, diese Einheits- oder Volks-App geben wird, weil da ist wirklich Wettbewerb. Und da sehen wir auch Differenzierung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Das finde ich auch richtig. Im Hintergrund, die Daten liegen dann in den sogenannten Aktensystemen. Davon gibt es 3 Anbieter in der Telematikinfrastruktur und die verteilen, bedienen dann halt die unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen.
Ist die EPA Voraussetzung fürs E-Rezept?
Nein.
Okay, elektronische Patientenakte klappen wir zu oder schließen die App, je nachdem, wie weit wir sind.
Ich hab ein bisschen gebraucht, aber das war gut.
Macht ja nichts. Lars, du hast es anfangs schon angesprochen. Tim, was genau ist Tim?
Tim ist der Begriff für den TI Messenger. Das wird ein zusätzlicher Kommunikationsdienst für Nutzer im Gesundheitswesen sein, eine Messaging-Anwendung. Wie gucken wir da als Gematik rauf? Wir wollen hier im Marktmodell agieren. Wir haben als Gematik gesagt, für den TI Messenger, das ist auch nochmal wichtig, wir wollen weg von deutschen Insellösungen im Gesundheitswesen. Auch eine klare Botschaft. Wir haben uns hier als Gematik dafür entschieden, nachdem wir hier wirklich international geschaut haben, national geschaut, welche Lösungen gibt es hier, was ist hier etabliert. Was uns da wichtig ist, ist Interoperabilität. Wir haben gesagt, wir wollen ein Open-Source-Protokoll nutzen, das nennt sich Matrix. Und das ist genau die Kernanforderung an die Messenger-Lösung im Gesundheitswesen. Das Frontend können die Anbieter ausgestalten, wie sie wollen, nach ihren fachlichen Use-Cases ihrer jeweiligen Nutzergruppe. Was uns wichtig ist, dass die unterschiedlichen Messenger untereinander interoperabel sind. Und das erreichen wir, indem wir sagen, wir wollen im Backend ein Protokoll sprechen und das ist Matrix. Wir werden hier zum 1.4. die Konzepte und Spezifikationen von Seiten der Gematik veröffentlichen Und wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erste Lösungen für TI Messenger im Gesundheitswesen sehen werden. Mhm. Ist einfach die Realität. Es gibt ja schon Messenger-Lösungen im Gesundheitswesen. Viele Berufsgruppen oder einzelne Ärzte nutzen WhatsApp. Man muss mal klar sagen, wir sind dann hier in einer juristischen Grauzone. Die Übermittlung von personenbezogenen medizinischen Daten ist hier wohl nicht ganz so gut.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht mal, ob die Zone noch grau ist oder dunkelschwarz. Also das.
Du hast es gerade schon gesagt, Lars, es existieren gerade in der Pflege unzählige Insellösungen im Bereich Software. Was passiert mit dieser bereits eingekauften Software beziehungsweise den darin integrierten Messengers?
Insellösung treffen wir an vielen Ecken an. Die Insellösungen sind teilweise berechtigt für sich. Aber wenn wir darüber reden, wir wollen eine vernetzte Gesundheit ermöglichen, müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine Sprache sprechen. Also wir brauchen etablierte Standards, die dann auch durchzusetzen sind. Deine Frage ging ja gerade im Bereich der Pflege. Das ist auch ein ganz spannendes Thema, was wir hier gemeinsam mit Industrievertretern und Standardisierungsorganisationen angehen. Wir erarbeiten sogenannte Festlegungen, die einem technischen Standard FHIR folgen. Mhm. Das ist dann verbindlich umzusetzen durch die Softwareindustrie. Also wir wollen die Systeme, die da sind, in die Lage versetzen, dass sie eine einheitliche Sprache sprechen, dass wir die Systeme in Interaktion bringen. Und das ist dann auch der Weg heraus aus den Insellösungen. Wenn wir Industrieunternehmen sehen, die hier gerade in den Markt reinkommen wollen oder uns eine Frage stellen, an welchen Standards orientiert ihr euch? Einer, der ganz oben steht, ist FHIR. Wir machen das für den Bereich der Pflege. Wir machen das für den Bereich der Krankenhäuser. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht das für den vertragsärztlichen Bereich. Also das ist der Standard, den wir im Gesundheitswesen etablieren wollen, um wegzukommen von diesen Insellösungen. Und bei dem Messenger nochmal zurückzukommen, da ist uns halt wichtig, dass bestehende Messenger das Matrix-Protokoll unterstützen müssen. Da sind dann gegebenenfalls Umbaumaßnahmen erforderlich. Wir brauchen aber einen einheitlichen Standard, sonst werden wir nie in diese sektorübergreifende Dimension kommen.
Aber wie genau muss sich das jetzt ein Laie vorstellen? Gehen wir davon mal aus, jetzt hört jemand zu aus einem Pflegedienst oder aus einem Pflegeheim, die benutzen eine Software und dieser Softwarehersteller nimmt jetzt sich eben auch das Matrix-Protokoll und baut das ins Backend ein, macht ein schönes Frontend und der Pflegedienst hat jetzt den Messenger. Was muss jetzt passieren, dass die Pflegekräfte über diesen Messenger mit dem Hausarzt zum Beispiel Nachrichten verschicken können?
Also das ist jetzt die Frage der Identifikation der Kommunikationspartner. Ich nehme nochmal den sperrigen Begriff. Telematikinfrastruktur. Die Nutzer der Telematikinfrastruktur, also personenbezogen, haben die eine Identität und wir haben für die Institutionen sogenannte Identitäten. Diese Identitäten werden durch die jeweiligen Organisationen, werden Kartenherausgeber beauftragt und die Identitäten landen dann in einem Verzeichnisdienst. Jetzt nicht technisch gesprochen, das ist sowas wie die gelbe Seiten des Gesundheitswesens. Okay. Da stehen alle Institutionen drinne und alle, sag ich mal, approbierten Gesundheitsberufe, also Ärzte, Pflegefachkräfte, und die sind dann adressierbar über diesen Messenger oder auch per Mail. Also das ist die Grundvoraussetzung. Wir brauchen eine sichere Authentisierung der Nutzer in der Telematikinfrastruktur.
Jetzt denke ich gerade an zum Beispiel freiberufliche Fachkräfte, die ja keiner Organisation angehören. Oder wir nehmen mal ein einfaches Beispiel. Eine Zeitarbeitsfirma setzt verschiedene Pflegekräfte ein. So, und jetzt bin ich heute in meinem Pflegeheim hier um die Ecke eingesetzt, muss aber übermorgen in den Pflegedienst zwei Orte weiter und müsste ja da im Prinzip mich auch irgendwie authentifizieren können, sonst bin ich ja von der Kommunikation mit dem Messenger ausgenommen.
Ja, die Frage ist immer, auf welcher Ebene wird die Kommunikation erfolgen? Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das auf der Ebene der Institution erfolgen wird. Also wir können ja nicht davon ausgehen, wenn ich alleine auf die Pflege gucke, ich weiß nicht, wir haben über 1 Million Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ich bin jetzt ein Pflegebedürftiger, ich will ja nicht mit 30 verschiedenen Leuten schreiben, sondern ich würde meinen Pflegedienst anschreiben. Und in dem Pflegedienst wird dann geschaut, wer hat sich da gerade gemeldet. Also ich glaube, viel Kommunikation wird auf Ebene der Institution stattfinden. Unbenommen davon gilt es dann für uns, alle approbierten Gesundheitsberufe werden über kurz, über lang über einen sogenannten Heilberufsausweis verfügen. Und da kann ich dann personenbezogen adressieren. Wichtig ist aber der Abschluss in einem Gesundheitsberuf.
Mal zur Erklärung, approbierte Menschen oder Heilberufler sind Ärzte, Apotheker und Psychologen, psychologische Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker gehören auch zu den Heilberuflern. Nee, das weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, absolut. Ja.
Oder Lars, korrigier mich, aber ich glaube, das sind die drei Berufsgruppen, die man zu den sogenannten Heilberuflern zählt.
Ja.
Lars, es gab mal ein Projekt, das hieß Bundeseinheitlicher Medikamentenplan. Und bis heute fällt es vielen Ärzten schwer, diesen zu nutzen. Und viele Anwender wissen immer noch nicht, dass es ihn gibt. Wie möchtest du, beziehungsweise die Gematik, der Bund, das BMG, vielleicht auch gerade die älteren, ländlich agierenden Hausärzte und Hausärztinnen davon überzeugen, einen entsprechenden Messenger zu nutzen oder sich überhaupt ja viel mehr mit diesen Möglichkeiten, die die Telematik-Infrastruktur zukünftig bietet, auseinanderzusetzen, um zum Beispiel eben mit Pflegeheimen oder Pflegediensten zu kommunizieren, um das E-Rezept auszustellen, um die E-Verordnung auszustellen. Wie kriegt ihr die denn dazu?
Da ist die ehrliche Antwort, auch wieder Digitalisierung kann nur gemeinsam funktionieren. Wir brauchen hier eine klare Kommunikation von vielen Beteiligten im Gesundheitswesen. Wir sind in der Gematik 350 Mitarbeiter. Muss man auch ganz klar sagen, wir sind nicht so aufgestellt, dass wir die über 80 Millionen in Deutschland lebenden Bürger oder auch die Menschen im Gesundheitswesen dann umfassend zu den Anwendungen der TI informieren und aufklären können. Wir sehen auf Seiten der Versicherten die gesetzlichen Krankenkassen und perspektivisch dann auch die privaten Krankenversicherungen in der Verantwortung, ihren Versicherten Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen, sie aufzuklären. Was sind das für digitale Produkte? Warum machen wir den Weg? Wir unterstützen da als Gematik, aber die Kommunikation muss von den Kassen an die Versicherten erfolgen. Wenn ich jetzt gucke auf die Pflegeberufe oder auf die ärztlichen Kollegen, hier sehen wir die Ärztekammern in der Verantwortung, Information und Aufklärung zu betreiben. Auch hier unterstützen wir als Gematik. Aber die Kommunikation hat mehr Energie, hat mehr Überzeugung, wenn die aus dem eigenen Sektor getragen wird nach vorne. Nur so kann es gelingen. Wenn wir uns als Gematik hinstellen und sagen, das tun wir auch, weil es unsere Überzeugung ist, Digitalisierung kann helfen, die Herausforderung oder wird helfen, die Herausforderung im Gesundheitswesen zu beseitigen, dann ist das das eine. Wenn es der jeweilige Sektor aber nochmal tut, entsteht mehr Kraft. Wir müssen nur in eine Richtung kommunizieren. Das ist nochmal für mich eine ganz wichtige Botschaft hier in dem Podcast. Wir müssen in eine Richtung kommunizieren.
Ja. Und falls jemand zuhört aus dem Team der Gematik, aus dem PR-Team, Pressestelle oder vielleicht direkt vom BMG, ich war mir jetzt gerade unsicher, soll ich es raushauen oder nicht, aber also ich könnte den Kampagnennamen wahrscheinlich verkaufen, aber ich gebe ihn frei raus, um den Willen der Digitalisierung irgendwie da auch nochmal zu untermauern. Ich weiß nicht, ob die Gematik bei TikTok schon aktiv ist, aber falls, dann wäre das doch Gema TikTok. Das wäre doch am Zahn der Zeit das wäre der Kampagnenname Gema TikTok. Das wäre eure Kampagne.
Hört sich gut an.
Ja. Bitte.
Danke für den.
Sag mal, Lars, inwieweit ist die Nutzung der TI denn zukünftig verpflichtend? Das hast du eingangs schon gesagt, 1.1.24 die Anbindung. Aber gibt es da trotzdem noch Übergangsfristen für bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel?
Also der 1.1.24, der bezog sich jetzt auf den Bereich der Pflege. Es sind da noch andere gesetzliche Fristen, die will ich jetzt nicht alle runterrattern. wo der Gesetzgeber sagt, da sind die Anwendungen einfach in der Verpflichtung.
Was ist denn die fernste Frist?
Das sind wir schon im Jahr 2025, 2026 mit den Heilmittelerbringern und Hilfsmittelerbringern, wenn es darum geht, Verordnungen für Heilmittel und Hilfsmittel.
Also zum Beispiel Kompressionsstrümpfe, Rollatoren, Pflegebetten, Toilettensitzerhöhungen. Ja. Also wir sprechen von Sanitätshäusern.
Also da muss man auch klar sagen, Digitalisierung erfolgt ja in Schritten und da finde ich das Vorgehen eigentlich auch vollständig okay,
ja.
Dass man sagt, man startet mit dem Funktionsumfang X. Wir starten jetzt Beispiel beim E-Rezept mit den apothekenpflichtigen Arzneimitteln und das wird sich immer weiter aufbauen. Also Betäubungsmittel kommen dann dazu. Es kommen dann Heil- und Hilfsmittel in späteren Ausbaustufen dazu und da werden wir schrittweise vorgehen und daraus leitet sich auch ab, wann kommt welche Nutzergruppe, jedenfalls aus Sicht des Gesetzgebers, ran. Es spricht aktuell nichts dagegen, dass sich ein Heilmittelerbringer oder ein Hilfsmittelerbringer auch jetzt an die Telematik-Infrastruktur anschließt und beispielsweise den Kommunikationsdienst KIM nutzt, wenn er Kommunikationsbeziehungen hat zu seinem Haus- oder Facharzt, spricht gar nichts dagegen. Mhm. Diese Dimension der elektronischen Verordnung, das werden wir halt erst über das E-Rezept in späteren Ausbaustufen haben.
Lars, was hemmt in deinen Augen die Digitalisierung des Gesundheitswesens?
Fast philosophische Frage, umfassende Frage. Digitalisierung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es muss auch so begriffen werden. Und die Dimension, die sich auftut mit Digitalisierung, die muss einfach begriffen werden. Und ich finde das auch nochmal ganz spannend. Ich war im letzten Jahr auf einer Veranstaltung, da sagte ein Referent auch, er sprach gegenüber Ärzten. Er schaute die an und sagte, liebe Ärzte, ja, wir haben jetzt vielleicht noch ein Zeitfenster von 2 oder 3 Jahren. Ihr könnt euch überlegen, ob wir jetzt gemeinsam Digitalisierung gestalten, das Betonung auf gemeinsam, oder ihr die nächsten Uber-Fahrer, also im Sinne von Taxi, im Gesundheitswesen seid. Also das muss man auch klar sagen. Wir müssen als Gematik und als Gesundheitswesen in Summe in Bewegung kommen. Sonst werden hier andere Konzerne, international agierende Konzerne sagen, okay, wir machen hier mal Gesundheitsversorgung, wir machen mal Digitalisierung. Da sollten wir uns alle selber die Frage stellen, wollen wir, dass unsere personenbezogenen medizinischen Daten durch amerikanische oder internationale Konzerne bearbeitet werden? Und Hemmnis ist für mich wirklich, wir brauchen eine gemeinsam getragene Kommunikation nach vorne. Wir können nicht nur immer über Probleme, Hindernisse, oh, das geht ja nicht, und das ist ganz umständlich. Wir müssen da gemeinsam dran arbeiten und das gemeinsam umsetzen. Ich will jetzt nicht Probleme wegreden, die da sind. Die sind da und die müssen wir auch lösen. Aber wir müssen gemeinsam in eine Richtung gucken. Und die Vielstimmigkeit im Gesundheitswesen ist da vielleicht eine größere Herausforderung.
Aber das heißt, du siehst das noch nicht, dass man flächendeckend in eine Richtung schaut?
Es sind noch Schritte zu gehen. Ich würde es mal so sagen.
Okay. Sehr schön.
Ich meine, das sind ehrliche Worte und das liegt ja nicht an der Gematik. Das liegt ja wirklich an der kompletten, an jedem Beteiligten der Branche bis hin zu denen, die gar nicht damit beteiligt sind. Also
ich bin immer noch ein Fan von gemeinsam. Ich stelle mich nicht dahin und werde in das gleiche Horn jagen. Aber du hast ja und du bist schuld und so. Das funktioniert ja nicht.
Die Lösung muss her. Wir müssen jetzt nicht einen Schuldigen finden, sondern wir müssen halt eine Lösung finden. Und ich bin da voll bei dir und ich sehe das ganz genauso. Es muss verstanden werden, dass das nur zusammen funktioniert und eben nicht, wenn jeder seine eigenen Brötchen backt.
Wir hatten ja vorhin das Thema E-Rezept durchwandert, wo ich sage, wir brauchen einen klaren Weg nach vorne, gemeinsame Kommunikation nach vorne. Wenn dann wiederum Landesapothekenverbände ihren Apothekern sagen, ihr könnt an der Testphase teilnehmen, aber eigentlich raten wir euch davon ab, weil ihr die bösen Krankenkassen nochmal retaxieren könnten. Wie hoch ist denn dann die Bereitschaft, da teilzunehmen? Und das macht mich halt nervös. Ja.
Du hast relativ am Anfang unseres Gesprächs von Vergabekriterien gesprochen, also die Gematik vergibt Projekte. Zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, das Stellen der Serverlandschaft für ein bestimmtes Projekt oder so. Jetzt hast du gesagt, das sind europaweite Vergabekriterien. Frage 1, warum bleibt man nicht in Deutschland bei den Vergabekriterien? Ich schätze, das hat eine klare Begründung, aber trotzdem stelle ich die Frage, warum bleibt man nicht in Deutschland, wenn es um die Gesundheitsdaten der deutschen Bevölkerung geht? Frage 2 wäre, wie sieht's denn aus mit der Verbindung ins Ausland, ins europäische Ausland? Kann ich in Frankreich zukünftig irgendwann mal zum Arzt gehen und der französische Hausarzt kann auf meine elektronische Patientenakte zum Beispiel bei der Barmer AOK oder TKK zugreifen?
Also die erste Frage, europaweites Vergabeverfahren, was Sie durchzuführen haben. Wir sind ein öffentlicher Auftraggeber. Hier gilt einfach das Vergaberecht und wir müssen dann europaweite Ausschreibungen durchführen. Punkt aus. Mhm. Mickey Mouse, da führt auch kein Weg dran vorbei. Die zweite Dimension, die du aufmachst, den internationalen Kontext, das ist natürlich ein Thema, wo wir uns auch mit beschäftigen, ist dieser europäische Gesundheitsdatenraum, wo wir einfach schauen, wie bringen wir bestehende nationale Lösungen in die Interaktion. Und da ist auch wieder Stichwort Standardisierung und Interoperabilität. Wir müssen einfach schauen, dass wir auch schon im europäischen Kontext uns orientieren an internationalen Standards. Dann gilt es aber auch, da ich mal juristische Fragestellungen zu klären. Datenschutz in, weiß ich nicht, Frankreich ist was anderes wie Datenschutz in Deutschland. Diese Fragen muss man gemeinsam durchwandern, aber das ist eine Dimension, der nähern wir uns auch. Da gibt's auch Kollegen von uns im Haus, die sich damit schon beschäftigen. Aber wir müssen jetzt hier wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Implementierung, Bereitstellung der ersten Anwendungen, dass die wirklich angenommen werden in der Regelversorgung, also Kommunikationsdienst KIM. Die Patientenakte muss Realität werden. Das E-Rezept muss ankommen. Und der nächste Schritt ist dann das Thema der Forschung, Datenfreigabe für die Forschung, ganz spannende Dimension in der Digitalisierung. Und dann kommt der europäische Kontext dazu.
Ja. Man hört ja oft, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens, insbesondere der Pflege vielleicht sogar in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhinkt. Wie siehst du das? Und gibt's Punkte, in denen Deutschland vielleicht weiter ist als der Rest?
Also ich würde jetzt erstmal eine Lanze brechen für die Pflege. Ich habe hier Pflegeeinrichtungen gesehen und Pflegeeinrichtungen, Hersteller von Pflegesystemen, wo man sagt, die sind richtig, richtig gut. Die sind komplett durchdigitalisiert. Da können sich andere Sektoren dran orientieren. Muss man wirklich klar sagen. Wo die Pflege natürlich auch die Herausforderung hat, sind die Sektorgrenzen, die wir einfach haben im Gesundheitswesen. Die müssen wir gemeinsam überwinden. Und wo wir besonders gut sind oder wo wir weiter sind, da kann man wirklich nur sagen, wir müssen als Deutschland weiter auf dem Gaspedal bleiben. Wir müssen aufholen.
Das heißt, wir sind schon auf dem Gaspedal.
Die Lösung, die wir jetzt ins Feld bringen, gibt's in anderen Ländern schon seit mehreren Jahren.
Du würdest behaupten, wir sind in Deutschland mittlerweile auf dem Gaspedal angekommen.
Wir haben die Richtung eingeschlagen und wir holen da auf. Da bin ich schon der festen Überzeugung. Die elektronische Patientenakte, die ist de facto da. Die kann genutzt werden. Ja. Was wir brauchen, ist die flächendeckende Durchdringung. Das E-Rezept, ja, die Testphase wird verlängert. Das E-Rezept wird aber kommen. Punkt. Die Kommunikationsdienste sind, also der Weg ist nach vorne. Wir haben in Deutschland solche Dinge wie die digitalen Gesundheitsanwendungen oder die digitalen Pflegeanwendungen, die da haben. Das ist zum Beispiel, wo ich jetzt gerade beim Reden drauf komme, das gibt's im internationalen Kontext nicht. Also die Verschreibung von digitalen Anwendungen auf Rezept ist ja auch so ein ganz spannendes Thema, wo auch andere Länder auf uns schauen. Da sind wir vorne mit dabei. Und das finde ich auch ganz cool dann, wenn so Smart Devices oder verordnete Apps dann wirklich in Interaktion kommen. Und wenn man sich dann überlegt, Mensch, diese Daten könnte ich doch eigentlich auch strukturiert ausspielen in meine elektronische Patientenakte und mein Arzt kann da regelmäßig raufschauen und sieht sofort, was mit mir los ist, ruft mich an, wenn da irgendwelche Marker auf Rot hopsen. Das ist doch eigentlich großartig.
Beispiel hatte ich gerade bei einem Bekannten, der sagte, der hat die berühmt-berüchtigte Diabetesnadel im Arm, wo er eben per Bluetooth mit seinem Smartphone regelmäßig seine BZ-Werte abzieht. Und er sagte, wenn die halt zu hoch sind, klingelte so ziemlich schnell das Telefon und seine Hausärztin ruft ihn an und sagt, na?
Schmeckt's? Wirklich jetzt? Die Hausärztin ruft dann an? Nein. Das ist mal Service.
Ja.
Schmiert bestimmt immer so ein bisschen Marmelade um die Nadel drumherum oder so.
Wenn er schnell einen Termin braucht.
Lieber Lars, das war großartig.
Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Sören und Philipp. Und
vor allen Dingen vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte, die du gefunden hast. Ja. Das war äußerst spannend und sehr informativ. Und ich will noch fragen, ist es belastend für dich? So kann man es ausdrücken. Das ist doch ein Riesenbrett, was da vor dir liegt und vor der Gematik. Dieses, also E-Rezept, E-Verordnung, elektronische Patientenakte, das ganze Gedöns. Das ist ja brutal Wahnsinn im Hinblick auf die Nutzerdichte in Deutschland. Das durchzukriegen, das hinzukriegen, das in die Menschheit reinzutragen hier, dass die Leute anfangen zu verstehen, was da läuft, was da kommt und dass sie es im Idealfall bald nutzen werden und das mit 350 Mitarbeitern. Ja, ich kann es nur wiederholen, das ist doch ein Wahnsinnsbrett.
Ja, das ist ein Wahnsinnsbrett, aber der Sören hat mich, glaube ich, eingangs vom Podcast gefragt, was so das Spannende ist, hier in der Gematik zu arbeiten. Das ist ja genau das Thema. Du hast es gerade sehr schön zusammengefasst. Das ist eine Riesenherausforderung. Man muss aber auch klar sagen, das werden wir nicht alleine machen als Gematik. Wir haben ja ganz viele Partner an unserer Seite, Industrieunternehmen in der Gesundheitsversorgung, die Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Das sind ja für mich wirklich Partner, mit denen wir das zusammen stemmen müssen. Und das mit so ein Plädoyer nochmal, Digitalisierung gemeinsam entlang der Bedürfnisse gestalten. Also das ist für mich so ganz wichtig. und dann kriegen wir das auch hin.
Vielen Dank, Lars.
Cool.
Ja, danke, Sören und Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht, hier der Podcast. Und für die Zuhörer, das war heute Premiere. Lars on Air.
Hast dich gut geschlagen, Lars.
Absolut, genau. War wirklich sehr schön. Vielen Dank.
Sören, was machst du heute noch?
Ich habe noch ein paar Telefonate zu führen. Also ich bin noch nicht ganz im Feierabendmodus. Genau, aber ja, dann geht's Richtung Feierabend. Wenn ich mir das Wetter angucke, wird's irgendeine Indoor-Veranstaltung heute. Ja, Lars, wie sieht's bei dir aus?
Ich schaue gerade mal im Kalender. Ein Termin jagt den nächsten. Treffe mich gleich nochmal mit Kollegen hier aus meinem Team.
Sehr gut. Philipp?
Ich glaube gar nichts mehr. Für mich ist jetzt Feierabend.
Und ich prüfe nochmal GEMA TikTok.
GEMA TikTok! Genau. In diesem Sinne.
Tschüss!
Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.